weiß.
Ja. Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 2. Februar 2026 und das sind die Themen. Freiburg ist definitiv eine gespaltene Stadt. Der Bedarf an bezahlbarem, sozial gebundenem Wohnraum wird nicht gedeckt, meint Stadtrat Gregor Mohlberg. Wir haben mit ihm gesprochen angesichts der Strategien der Stadtbau, die morgen auch im Gemeinderat diskutiert werden. Versprechen, die nun keine Versprechen mehr sein sollen. Darum geht es bei einer Telefonkampagne für Afghaninnen, die nach Deutschland flüchten sollten. Femizide stoppen, die Frauenrevolution in Rojava verteidigen. Wir hören einen O-Ton von der Kundgebung am Samstag in Freiburg. Trotz verbesserten Energiemanagements, Gaspreis bei Regiobädern und Keideltherme lastet auf Betriebsergebnis. Und ein System, das Menschen verschleißt, wie Moskau zu seinen Soldaten kommt. Das sind die Themen der Stunde. Die Lage der Gesellschaften der Daseinsvorsorge, an der die Stadt beteiligt ist, so die Freiburger Stadtbau, das ist eines der Hauptthemen der ersten Sitzung des Freiburger Gemeinderats 2026, die am morgigen Dienstag stattfindet. Wir sprachen vor dem Hintergrund einer Warteschlange von 7000 Haushalten mit Wohnberechtigungsschein bei der FSB mit dem Co-Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Eine Stadt für alle, Gregor Mohlberg.
Wir wollen uns ein bisschen jetzt beschränken oder fokussieren ein bisschen auf die FSB. Dank eurer Fragen, also von den Räten, ist ja in dieser Sitzung am 16, ich weiß jetzt gar nicht, wann das gewesen war, ersten Hauptausschuss, jedenfalls bei der ersten Beratung deutlich geworden, dass die Freiburger Stadtbau eine Bedarfsanmeldung von 7000 Freiburger Haushalten hat mit Wohnberechtigungsschein auf die Wohnungen der FSB. Wenn man die und gleichzeitig ein Neubauvolumen netto, also wenn man abzieht die Abrisse, von 430. Also es scheint so, dass die Wohnbauoffensive den Bedarf nur bedingt decken kann. Oder ist dieser Eindruck so falsch?
Ich glaube, der Eindruck ist richtig. Vielleicht mal ganz kurz, diese 7000 Wohnberechtigungsscheine sind natürlich Wohnberechtigungsscheine, die sich grundsätzlich auf alle Sozialwohnungen in der Stadt beziehen, jetzt nicht nur speziell auf die Stadtbau, also Wohnberechtigungsscheine eben, das erlaubt einem, in einer Sozialwohnung zu wohnen. Aber diese Zahl von 7000 zeigt natürlich, dass der Bedarf, und das ist ja nur eine Zahl, es gibt ja auch andere Zahlen, Berechnungen, zum Beispiel vom DGB, dass ca. 20.000 bezahlbare Wohnungen in Freiburg fehlen. Dieser Bedarf wird natürlich mitnichten gedeckt mit den Maßnahmen, die jetzt in Freiburg am Laufen sind. Selbst wenn man bis 2030 schaut, wo prognostiziert wird, dass man ca. 5000 Sozialwohnungen haben wird, muss man natürlich abwarten, liegt das weit unter dem Bedarf.
Das heißt, im Prinzip ist das, was jetzt ja mit großem Aufwand betrieben wird, ist noch nicht hinreichend, auch wenn es, sagen wir mal, jetzt in aussichtsvollen, du hast ja schon die Daten angefügt, dass es bis zu 5000 gehen könnte. Das werden insgesamt mehr Neubauwohnungen sicherlich sein. Aber es wird nicht reichen, dass entweder mit Sozialbindung nach einer Landesförderung, wo die FSB von den Wohnungen, die dort drin sind, das sind so 3.700 rund, immerhin 2.100 bis 200 hat. Und dann hat sie ja auch noch diejenigen, die nach den Städtebaugesetzen meist mit Abriss verbunden sind, Uffhauser Straße, weniger Knöpfhäusle-Siedlung, da ist richtig saniert worden, aber auch jetzt im Metzgergrün, wo erstmal ein Abgang am Anfang steht von sozial gebundenen Wohnungen und dann am Ende sozial gebundene Wohnungen vielleicht wieder rauskommen, allerdings in einem spezifischen Freiburger Modell. Also nochmal zur Gesamtlage haben wir die groben Daten 7000 zu jetzt und 5000, die sind. Das liegt natürlich zum großen Teil daran, dass das große Publikum in Freiburg nicht gerade in Hochlohnsektoren auch tätig ist.
Genau, also Freiburg ist definitiv eine gespaltene Stadt, wo es einige wenige gibt, die ganz gut verdienen und vielleicht auch gut leben können. Aber eine große Anzahl an Freiburgerinnen verdient nicht so gut und ist tatsächlich auf günstigen Wohnraum angewiesen. Klar auch ist natürlich, dass durch diese Wohngeldreform der Kreis der Berechtigten auch nochmal deutlich erweitert wird und der wird insgesamt nicht gedeckt mit den bezahlbaren und Sozialwohnungen, die wir haben. Vielleicht nochmal kurz was zu den Zahlen. Also wenn ich die Anfrage richtig lese, muss man ein bisschen aufpassen, sind natürlich viele Zahlen drin. Der Gesamtbestand an Sozialwohnungen liegt derzeit bei ca. 3.700. Die Freiburger Stadtbau inklusive FSI und sonstigen geförderten Wohnungen hat ca. 2.700. Das zeigt zum einen, dass erstmal der Anteil, sage ich mal, an Sozialwohnungen vor allen Dingen bei der Stadtbau liegt. Das ist erstmal ja eine richtige Entwicklung und das ist auch erstmal gut.
Mhm.
Aber das Anwachsen dieser Sozialwohnungen, also sie wachsen tatsächlich wieder an, auch das ist gut, aber natürlich weit hinter dem Bedarf. Und was man vielleicht auch dazu noch sagen kann, wir haben natürlich jetzt nach dem Wechsel von Klausmann hat die Stadt, Gesellschaft, der Gemeinderat schon auch seine Zeit gebraucht, sage ich mal, um diese Entwicklung herzustellen. Also dass wir zu einem Anwachsen an Sozialwohnungen haben. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt auch die OB-Wahlen bald vor der Stadt, dass wir vor der entstehenden Haus, dass wir darüber, glaube ich, auch im OB-Wahlkampf nochmal sprechen müssen, weil es kann nicht sein, und das geht manchmal in der einen oder anderen Pressemeldung, BZ-Nachricht oder Social-Media-Meldung ein bisschen unter. Man könnte ja denken, 1.000 Wohnungen kommen dazu oder ein Azubi-Wohnheim und so, dass die Situation sich irgendwie signifikant verbessert. Und das ist nicht der Fall. Ich habe neulich mal recherchiert, wie denn so der Anteil der öffentlichen Sozialwohnungen im Verhältnis zum Gesamtwohnungsbestand in Freiburg ist und das auch mal verglichen mit Karlsruhe. Es liegt in etwa bei 2,5%. Das heißt, wir fallen jetzt sozusagen gegenüber Karlsruhe auch nicht mal besonders auf. Ja? Die Situation in Freiburg ist letztendlich dieselbe, auch wenn die Erfolgsmeldungen hier und da etwas anderes suggerieren.
Ja.
Das muss man natürlich sich angucken, wie kämen wir denn zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Und da muss man auf der anderen Seite natürlich sagen, dass die Rahmenbedingungen, also auch gerade für öffentliche Wohnungsbauer, sehr schwierig sind, auch für die Syndikate, für Genossenschaftsprojekte. Und da kommt man dann natürlich auch auf das Thema Landtagswahl. Da muss man natürlich sagen, dass die Förderprogramme des Landes einfach nicht ausreichen, dass sie nicht angepasst worden sind an die neuen Baukosten, an die neuen Kredite.
Also Kreditkosten, ja.
Federn das nur sehr wenig ab. Und was vor allen Dingen auch fehlt, ist eine spezielle Förderung für den kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsbau, also den Wohnungsbau, der auch langfristig in öffentlichem Besitz bleibt. Und mit diesen Rahmenbedingungen ist es jetzt rein aus Freiburger Kraft schwierig, die große Trendwende zu erreichen. Also was ich damit sagen will, ist, diese Landtagswahlen sind unter dem Aspekt auch eine Schlüsselwahl. Man muss sich da wirklich gut entscheiden, wem man da seine Stimme gibt. Und ich glaube, man muss tatsächlich schauen, dass auf Landesebene die Förderbedingungen für den öffentlichen Wohnungsbau, den genossenschaftlichen Wohnungsbau, die Syndikate sich signifikant verändern.
Und man muss vielleicht auch darüber reden, dass wenn wir jetzt die Daten, die ihr ja schon im letzten Jahr mal erfragt habt und die Stadt ziemlich lange gebraucht hat, nämlich das Auslaufen von Belegungsbindungen, dass dieses auch nochmal jetzt in den nächsten Jahren, also in 27, 28 und dann insbesondere 30 und 31, kräftig zunehmen wird. Also das sind Volumina von auslaufenden Wohnungen, die aus der Bindung herausfallen, 200, 250 und über 300 im Jahre 31 kommt auch dazu. Und die Stadt hat eine Erfahrungstatsache, dass es A, mal nicht gelungen ist und dann einen großen Klops in der Verbindung. Es gibt ja ein spezielles Programm, dass auch diese Bindungen verlängert werden können. von Landesseite aus und dass dann abrupt auch die Zahl der sozial gebundenen Wohnungen in Freiburg auch runtergefallen, ganz kräftig runtergefallen sind. Das Jahr 2021 war das, glaube ich. Und von der Seite her ist die Justierung dessen, also so sehr sich die FSB jetzt auf den Neubau fokussiert, und so problematisch das teilweise in der Mietentwicklung dann in den über das Städtebauförderungsgesetz geförderten Bedingungen ist, auch wenn sie hintendran dann die Bindungen in diese Normalsozialbindung zu überführen würden, sind auch von der Seite her sehr schwierig. Wir haben eigentlich heute ziemlich viel Zeit zum Wahlkampf. Gut, ich möchte auf einen Punkt einfach nur noch mal hinweisen, was mir aufgefallen ist. Die CDU hat sich ja, die ja mit einer Kandidatin auch in die Nachfolge von Stefan Breiter reingehen wird, der Fraktionsvorsitzenden, in dieser Debatte um den Beteiligungsbericht durch Klaus Schüler, dem Vize-Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion im Gemeinderat, in einer bestimmten Richtung auch geäußert. Das heißt, sie haben gesagt, wir brauchen eigentlich, was die Seite angeht, bei der FSB wesentlich mehr Eigentumsquote. Die 50%-Quote, die jetzt der Gemeinderat beschlossen hat, soziale Bindung, muss revidiert werden. Jetzt gehe ich davon aus, da wirst du entschieden widersprechen.
Also bei allem Respekt gegenüber dem Kollegen Schüle, ich denke, er stammt sozusagen mit der Denke aus der alten Zeit. Das ist sozusagen das Echo aus der Klausmann-Zeit stark. Aber es ist natürlich schon auch immer noch verankert, auch in der Stadtbau, diese Vorstellung der Refinanzierung vom Wohnungsbau durch Eigentumsmaßnahmen. Faktisch, und das haben wir die Zahlen, die wir jetzt am Anfang uns angeguckt haben, also der Bedarf in Freiburg, der liegt nicht bei Eigentumswohnungen, sondern der liegt bei bezahlbarem Wohnraum. Also der liegt auch so massiv bei bezahlbarem Wohnraum, dass man sich überlegen muss, ob man sozusagen, welche Anstrengungen man sozusagen verwaltungstechnisch, planungstechnisch in die Schaffung von Eigentumsmaßnahmen steckt. Die andere Sache ist die ökonomische Dimension des Ganzen. Also wir machen da schon auch ein Fragezeichen dran, auch sich sozusagen über diese Art und Weise der Wohnungsbau refinanzieren kann, weil faktisch versorgen wir die Stadtbau mit hohen Einlagen aus dem städtischen Haushalt. Faktisch versorgen wir die Stadtbau mit Grundstücken, Grundstücksübertragungen. Und dann sozusagen hinten raus diese Sachen zu verkaufen und daraus Geld zu machen, weiß ich nicht, ob das eine Milchmädchenrechnung ist. Ich gucke ja nicht oft auf die katholische Kirche, aber die langfristige Sicherung von öffentlichem Eigentum oder von Eigentum.
Kommend, sagen die Engländer dazu, oder die im angelsächsischen Raum, ja?
Also scheint mir auf jeden Fall nachhaltiger, und der Bedarf, den wir jetzt vorhin ja erarbeitet haben anhand der Zahlen, der beschreibt es ja auch. Also diese ständige Forderung nach höherer Eigentumsquote und Mittelgenerierung daraus scheint mir aus der vergangenen Zeit und auch nicht passend und womöglich langfristig auch nicht ökonomisch.
Ich war auch überrascht, weil natürlich ruchbar wurde, dass in dem Areal des bebauten Metzgergrüns, also das neu, erst ist ja der Parkplatz dran, eine Eigentumswohnung auf den Markt gekommen ist, eine 4- bis 5-Zimmer-Wohnung für einen Preis von 1 Million. Selbst wenn es so hoch ist und wer sich das dann leisten kann, mal ganz abgesehen davon, ist die Frage natürlich, was sind das für Rechnungen, die da gemacht werden? Da kommt dann, wenn es dann gut geht, nicht so lange braucht wie damals in Günterstal mit den Reihenhäusern, Klausmann-Ära, dann kommt es ja zu einem Ergebnis, dass im Regelfall eigentlich zwar dann Geld in die Kasse wieder zurückkommt, aber gleichzeitig man sich auch entreichert. Wir reden, du hast ja gerade angesprochen, auch die Erbbaugrundstücke, die als Einlage reingegangen sind. Das ist ja auch eine Vermögensentreicherung auf der anderen Seite. Also das heißt, das ist schon sehr, sehr, muss man wissen, sollte man sich die Gedanken darüber machen, der Sicker-Effekt ist in Freiburg nun jahrzehntelang, hat er nicht stattgefunden und wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Im Gegenteil, angesichts der Baupreisentwicklung und der Kreditentwicklung, die insbesondere durch die jetzigen whatever it takes Aufrüstungspläne ja auch nicht gerade geringer werden wird in den Zinsniveaus. So.
Vielleicht noch ein Gedanken dazu, ganz kurz. Also ich finde, auch darüber muss die Stadtgesellschaft diskutieren, ob sie das will. Und du hast ja beschrieben, eine 900.000 Euro Wohnung, also das ist ja nicht, also für uns ist es jetzt nicht neu, wir haben das auch öfters schon mal tatsächlich in Ausschüssen angesprochen, dass da Wohnungen entstehen, die nicht für die breite Mitte der Bevölkerung sind. Also das sind, also wer sich eine Wohnung für 900.000 Euro kauft, das müssen Menschen sein mit sehr, sehr hohen Einkommen, mit sehr, sehr hohen Erbschaften. Das kann sich so ein normaler Beschäftigter, übrigens auch ein normaler Beschäftigter der Stadtbau, wo ich jetzt mal sagen würde, das ist die Mitte der Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad, gar nicht leisten. Das heißt, da werden Wohnungen geplant und gebaut, die wir normale Menschen, die auch an dieser Planung irgendwie beteiligt sind, uns eigentlich gar nicht mehr leisten können. Wer wird die am Ende kaufen? Natürlich, wie gesagt, sehr reiche Personen. Und für was werden die kaufen? Ich bin mir nicht sicher, ob sie die tatsächlich für den Eigennutz kaufen oder eben als spekulative Geldanlage, beziehungsweise sie dann auch weitervermieten und dann wieder weitervermieten zu sehr hohen Mieten. Also faktisch sind das nicht die Wohnungen, die die Stadt braucht.
Ja, es geht kräftig am Bedarf vorbei, muss man dazu sagen. Und auch der Ausweg, der jetzt von der kaufmännischen Führung der FSB da genommen worden ist, mit den sogenannten Ausbildungswohnheimen, da ist auch eine Frage, ob die Unternehmen, welche Preise dann sich da rentieren. Das hat jetzt wahrscheinlich in der Wirtstrafe mal geklappt, aber ob das auf Dauer so wird, ist ja auch eine andere Frage, was da für Mietpreise dann rauskommen, auch wenn das an die eigenen Beschäftigten dann vermietet wird. Anderes Modell, nur mal kurz gedacht, wo du jetzt frei gedacht hast. Wir hatten mal früher diskutiert, das ist ja teilweise das Projekt, also in der Slim-Version, dass tatsächlich es einen Baufonds geben sollte. Ein Baufonds, der von Krediten auch gespeist wird, aber zu fest verzinslichen Geschichten als Anleihe, als Wohnbauanleihe auch tatsächlich auf den Tisch kommt und wo dann die Zinsorientierung eher an den Förderbedingungen orientiert ist. Und diesen Teil der Gesellschaft gibt es ja offenkundig in Freiburg. Und wenn sie jetzt alle aus den Staatsanleihen der USA raus müssen, wenn sie vernünftig sind, dann wäre das ja auch eine Möglichkeit, sage ich jetzt mal. Aber das sind weit entfernt jetzt Überlegungen, aber die Stadtgesellschaft...
Ja, vielleicht trotzdem zwei Gedanken dazu oder ein. Wir haben natürlich darüber auch schon mal nachgedacht, wir haben auch schon Anfragen dazu gestellt. Es gibt eine Hürde, das ist die Stadt darf sozusagen nach Bankaufsichtsgesetz und Pipapo nicht als Kreditgeber auftreten, beziehungsweise wenn sie als Kreditgeber aufgibt, dann müssen gleichzeitig Sicherheiten hinterlegt sein. Die Stadt München macht das ja. Die hat allerdings eben sehr hohe Sicherheiten auch hinterlegt, die sie damals aus sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen zurücklegen konnten. Wenn wir das in Freiburg machen wollten, müssten wir entweder auch diese Sicherheiten hinterlegen oder wir müssten diesen Fonds aufbauen, sodass die Stadt im Prinzip da nicht drin ist mit eigenen Mitteln, sondern dass der sich sozusagen aus den Einlagen speist. Diese Idee, glaube ich, muss man weiter verfolgen und weiter denken. Aber die Stellen, zu denen wir gekommen sind, also bei dem offiziellen Denken, sage ich mal, zeigen eben aber auch Hürden sozusagen, was eben die Kreditvergabe durch die Stadt angeht an Privatpersonen.
Wie schätzt du denn, wie lang wird denn der Beteiligungsbericht sein? Weil natürlich das große Problem existiert ja auch durch die Pläne der Badenova, die Gewinneinbehaltung, die Sonderabschreibung auf Gasleitungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja auch der Fernwärmeausbau, der darüber mit refinanziert wird oder finanziert wird. Wird es noch größere Debatten geben um die Entwicklung oder die Prognosen gerade für die Stadtwerke Holding oder wird das eher am Rande verlaufen?
Also ich glaube, Michael, das wird tatsächlich im Gemeinderat eher am Rande verlaufen. Ich glaube, eine kritische Debatte wurde geführt im HFA.
Ja.
Und so wie die Realität ist, sind diese Dinge, also die also als Probleme, sage ich mal, auftauchen, die sind im Wesentlichen dann auch in den Aufsichtsräten zu besprechen und zu vertiefen, sage ich mal. Die insgesamt die Lage ist natürlich nicht rosig. Also jetzt in Bezug auf Klimaziele, die wir uns selber gesteckt haben, die auch die Realität uns steckt, gerade jetzt bei der Badenova, aber auch bei den anderen städtischen Gesellschaften, hängt am seidenen Faden, also gerade bei den anderen städtischen Gesellschaften, weil sie natürlich auch wiederum mit Fördermitteln, Zuschüssen verbunden ist. Das wird der Freiburger Haushalt, auch wenn er noch stabil ist, beziehungsweise nicht so schlimm ist wie die anderen Kommunen, mit aufwandeln. Ich würde über den Daumen gepeilt sagen, dass wir einen, also haben ein strukturelles Defizit, weil das sich über Jahrzehnte aufgetürmt hat. Das sieht man in der Verschuldung der städtischen Gesellschaften. Das sieht man aber auch im Sanierungsstau bei den Sporthallen. Aber über den Daumen würde ich sagen, uns fehlen locker 60 Millionen Euro jedes Jahr. Mhm. Und wenn man dieses Defizit sieht und dann sieht, welche Aufgaben vor uns liegen, dann merkt man relativ schnell, dass da Dinge nicht gut zueinander passen. Ja. Auch eine erweiterte Debatte, da muss man auch über eine andere Steuerpolitik diskutieren. Das
sicherlich.
Das ist nicht alleine gelöst.
Genau.
Aber auch da sehe ich aktuell schwarz.
Ja, gut. Das war Gregor Mohlberg, einer der Co-Vorsitzenden der SV-Fraktion. Er ist der Teil aus der linken Liste. Die anderen ist, gut, wollen wir nicht groß weiter vertiefen. Das war es dann auf der Seite. Danke für das Gespräch. Wie gesagt, am Dienstag um 16 Uhr ist es, glaube ich, gell? Ja, genau.
Etwa 1300 Menschen aus Afghanistan, denen Deutschland das Versprechen der Aufnahme gemacht hat, konnten nicht nach Deutschland kommen. Und mehr als die Hälfte von ihnen bekam bereits Ablehnungsbescheide. Ihre Lage ist durch die nicht eingehaltenen Zusagen oft noch schlimmer geworden. Die NGO Luftbrücke Kabul setzt alles daran, ihnen doch noch die Ausreise nach Deutschland zu ermöglichen. Der Klageweg ist eine Möglichkeit, aber für eine große Lösung bedarf es einer politischen Kampagne. Die Luftbrücke ruft daher Menschen dazu auf, ihre Bundestagsabgeordneten anzurufen. Auf einer Webseite kann man nach Eingabe der Postleitzahl die entsprechenden Kontakte erfahren. Außerdem gibt es weitere Hilfestellungen und auch die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu senden, in denen sich betroffene Afghaninnen direkt an deutsche PolitikerInnen wenden. Radio Dreieckland sprach mit Eva Bayer, Pressesprecherin der Luftbrücke Kabul und verantwortlich für Kontakte zu PolitikerInnen.
Es befinden sich ja noch, wie Sie sagen, 1300 Menschen in wahrscheinlich Pakistan, vielleicht auch in Afghanistan, die Zusagen haben, aber bisher nicht nach Deutschland gelassen wurden und wohl auch nicht gelassen werden zum großen Teil. Wie geht es diesen Menschen?
Also vielleicht nochmal, weil das oft auch durcheinander geht, auch im politischen Kontext. Von den 1300 Menschen haben ungefähr 700 schon eine Ablehnung bekommen, vielleicht ein paar mehr. 79 von denen sind in Afghanistan, die wurden im Sommer letzten Jahres, im August, in Pakistan verhaftet, abgeschoben. Gewaltsam verhaftet, muss man dazu sagen, das ging auch recht brutal zu und sind seitdem in einem Safehouse in Afghanistan und werden dort untergebracht. Die Bundesregierung hat es innerhalb von 5 Monaten nicht geschafft, sie zurückzuholen. Und dieses Safehouse wurde jetzt intern auch in Beschlag genommen. Das vielleicht einmal kurz so, weil das mit den Zahlen immer ein bisschen schwierig ist. Mhm. Als Erklärung dazu, als Hintergrund, laut Dobrindt sind das nur noch 200, 300, 400 Leute, die seiner Ansicht nach kommen dürfen, die seiner Definition nach rechtsverbindliche Aufnahmezusagen haben. Und die große Frage ist eben, wie definiert er das? Die Frage, wie es den Leuten geht, erklärt sich natürlich auch so ein bisschen, wenn man sich anguckt, dass sie einfach seit vielen, vielen Monaten schon in Pakistan warten. Manche von denen schon weit über 2 Jahre in Pakistan sind. Man muss sich vorstellen, die Kinder können in der Zwischenzeit nicht zur Schule gehen. Es ist eine sehr, sehr prekäre Situation. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Also diese Unsicherheit, auch diese dauernde Unsicherheit darüber, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Viele haben in Afghanistan auch alles aufgeben müssen, bevor sie ausgereist sind nach Pakistan. Also die haben zum Teil ihr Haus verkauft, ihren Besitz verkauft, um überhaupt die Ausreise finanzieren zu können, weil es sehr teuer ist, einen Pass zu besorgen, ein Visa für Pakistan zu besorgen. So, die haben keinen Weg zurück. Also die wissen, dass wenn sie zurück müssen nach Afghanistan, dass sie dann auch schlechter gestellt sind als vorher. Plus, dass ihnen halt zusätzliche Gefahren drohen, als das, was sie vorher eben schon hatten.
Was sind das für Menschen?
Das sind überwiegend Frauen und Kinder. 70% von denen, die da festsitzen, sind Frauen und Kinder. Das sind Menschen, die haben in den letzten 20 Jahren sich gegen die Taliban gestellt, bewusst. Die haben sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt, zum Teil in der Justiz als RichterInnen, als AnwältInnen, haben Taliban verurteilt, haben als JournalistInnen über die Taliban berichtet, haben in Polizeieinheiten mitgearbeitet. Es gab ein sehr großes Ausbildungsprogramm der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Deutschlands in Afghanistan, wo Polizeieinheiten ausgebildet wurden. Genau, haben eben auch mit deutschen, internationalen und deutschen Organisationen zusammengearbeitet, haben als Ortskräfte der Bundeswehr, als DolmetscherInnen gearbeitet. Das ist so grob die Beschreibung der Menschen.
Nun sagt ja die Bundesregierung sehr salopp, die Politik habe sich halt geändert. Es würden nur Leute aufgenommen mit rechtsverbindlichen Zusagen. Was ist damit gemeint, dass eine Zusage rechtsverbindlich oder nicht rechtsverbindlich ist?
Also das ist die große Frage. Also man kann es ja zumindest auch mal auf der moralischen Ebene sich angucken. Das sind alles Versprechen, die gemacht wurden, jetzt unabhängig von den verschiedenen Paragraphen, die es gibt, auf die sich Dokumenta vielleicht bezieht, sind das eben Versprechungen, die den Menschen gemacht wurden. Also all diese Menschen, die da jetzt sitzen und warten, haben einmal eine Zusage von Deutschland bekommen, in der steht, dass sie nach Pakistan kommen sollen, um dort eben die Visaverfahren zu durchlaufen, weil das in Afghanistan nicht mehr möglich ist. Wir haben keine Vertretung mehr in Afghanistan, deswegen müssen sie eben nach Pakistan ausreisen. Sie haben diese Zusage bekommen, das heißt, sie wurden vorher auch schon überprüft, ob sie eben eine Verbindung zu Deutschland haben, ob sie wirklich gefährdet sind, haben schon ja, ein zum Teil sehr langes Prüfungsverfahren hinter sich, bevor sie überhaupt diese Zusage bekommen haben. Also auf der einen Seite, ich fasse es vielleicht nochmal kurz zusammen, es gibt es eben die Versprechen, die gemacht wurden, und zwar all diesen Menschen, die eine Aufnahmezusage bekommen haben, auch alle, und das ist so ein bisschen unsere Argumentation auch, dass man sich dann eben aus Sicht dieser Personen, wenn man jetzt sieht, dass man über die letzten 4 Jahre wurden diese Aufnahmezusagen vergeben und dass eben die Menschen vorher auch auf diesem Weg ausgereist sind, dass diese Aufnahmezusagen durchaus eine Wirkung hatten, dass die Menschen nach Deutschland gekommen sind danach, wenn sie eben keine von den Sicherheitsüberprüfungen nicht abgelehnt wurden, dann ausreisen konnten nach Deutschland. Daraus erschließt sich auch aus der Gerichte ein gewisser Vertrauensschutz, dass man sich darauf verlassen kann. Und das wird jetzt schlussendlich noch von den Gerichten zu entscheiden sein, was jetzt wirklich eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage ist.
Warum hat eigentlich die Vorgängerregierung nicht die Leute bereits aufgenommen? Sie hatte ja Jahre Zeit.
Das ist auch ein sehr guter Punkt. Wir haben gesehen, dass sich die Aufnahmeverfahren immer weiter in die Länge gezogen haben, sodass es auch unter der Vorgängerregierung schon zu sehr langen Wartezeiten kommt. Das haben wir auch damals schon kritisiert. Uns ist natürlich, also allen ist, glaube ich, daran gelegen, dass es Sicherheitsüberprüfungen gibt. Sicherheit ist ein wichtiges Thema und die Menschen müssen überprüft werden. Aber ich denke, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass das 18 Monate dauert. So eine Überprüfung, das kann mir irgendwie niemand erzählen, dass das wirklich nötig ist. Und ja, ich glaube, es gab verschiedene Behörden, die das versucht haben, schon immer zu untergraben, dieses Programm. Und deswegen auch versucht haben, diese Verfahren in die Länge zu ziehen, in der Hoffnung, dass es dann eben einen Regierungswechsel gibt und die Programme dann ganz gestoppt werden.
Nicht gerade gut verständlich, aber so ist es wohl.
Nun, nicht gut verständlich.
Ja, ich weiß also nicht, welches Problem haben eigentlich die Leute damit, dass 2000 Menschen aus Afghanistan, die wohl zum nie und nimmer Taliban sind, nach Deutschland kommen? Das ist meine Verständnisschwierigkeit an diesem Punkt.
Das teile ich sehr. Das finde ich auch wirklich unverständlich, vor allem weil es eben Menschen sind, die sich in den letzten 20 Jahren ja gegen die Taliban engagiert haben, die Seite an Seite mit Deutschland sich für die gleichen Werte und für Demokratie und Freiheit eingesetzt haben. Ja, das teile ich voll und ganz. Und trotzdem gibt es eben, also ich meine, wir sehen ja auch die Entwicklungen in der Politik hier in Deutschland, aber auch weltweit, in welche Richtung sich das eben bewegt und dass Migration grundsätzlich zum Kampfthema geworden ist. Und ich glaube, dass sich hier irgendwie ganz gut zeigt, in diesem Beispiel, welche symbolische Tragweite das hat. Wir sprechen wirklich nicht über viele Menschen. 1200 Personen, kann mir keiner erzählen, dass Deutschland das nicht schafft, hier aufzunehmen. Und dass es nicht auch sehr viel einfacher gewesen wäre. Diese Leute könnten seit 3 Jahren in Deutschland sein. Die könnten jetzt, und wir sehen das ja an den Menschen, die schon seit 3 Jahren hier sind aus diesem Programm, die inzwischen fließend Deutsch sprechen, die inzwischen Ausbildungsplätze haben oder studieren, ihre Doktorarbeit schreiben, wirklich hier angekommen sind. Im Gegensatz zu denen, die jetzt da noch weiter warten. Auch da war die Motivation teilweise sehr, sehr hoch. Die haben sich selbst Deutsch beigebracht über Online-Kurse, haben wirklich versucht, schon irgendwie diese Wartezeit auch zu nutzen und sich auf Deutschland vorzubereiten. Und man sieht jetzt eben, dass diese Motivation verständlicherweise abnimmt und dass da kein Antrieb mehr ist, weil die Eltern aus Deutschland so klar sind, wir wollen euch hier nicht haben, dass man das den Leuten nicht verübeln kann.
Was kann man noch tun? Was tut ihr?
Also was wir weiterhin eben tun, ist, wir vertrauen auf den Rechtsstaat, auf die rechtsstaatlichen Institutionen, auf die Gerichte, darauf, dass eben diese Verfahren dahingehend überprüft werden, wo wirklich Rechtsverbindlichkeit besteht und eben auch, dass dann eben auch durchgesetzt wird, dieses Recht. Leider sehen wir, dass die Bundesregierung da eben auch sehr vehement versucht, diese Rechtsprechung zu umgehen. Wir sehen, dass Gerichtsurteile noch weiter in die Länge gezogen werden, dass die Verfahren verzögert werden, dass auch in den Fällen, wo eigentlich Gerichte schon beschieden haben, dass Visa erteilt werden müssen, dann Aufnahmezusagen widerrufen werden, dass auch das rechtswidrig ist zum Teil, wie dann die Gerichte urteilen, die Aufnahmezusagen wieder eingesetzt werden. Aber dass natürlich die Prozesse um Wochen und zum Teil Monate in die Länge zieht. Zeit, die eben dazu führt, dass die Leute weiterhin in Gefahr sind, weiterhin in Pakistan von Abschiebungen bedroht sind oder schon abgeschoben wurden, willkürlicher Gewalt ausgesetzt sind. Alles Sachen, die vermieden hätten werden können.
Nun habt ihr eine Kampagne gestartet, wo man sich an seine Abgeordneten wenden soll. Kannst du gerade zum Schluss noch ein paar Sachen dazu sagen?
Danke, dass du das ansprichst. Das ist eine Idee, die daraus entstanden ist, dass wir gesagt haben, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Wir leben auch davon, also diese Demokratie lebt davon, von Beteiligung, von BürgerInnenbeteiligung. Und hatten gesehen, dass wir letztes Jahr schon relativ viel Resonanz hatten bei einer E-Mail-Aktion, also dass viele Leute ihre Abgeordneten angeschrieben haben und auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Und das ist jetzt eine Einladung, also wir haben eine Online-Telefonzentrale eingerichtet, wo Menschen ihre Abgeordneten auswählen können, indem sie ihre Postleitzahl eingeben und dann eben über diese Schaltzentrale online kostenlos da anrufen können und mit den Abgeordneten ins Gespräch kommen können zu dem Thema. Wir haben dazu einen Gesprächsleitfaden geschrieben, so ein paar Argumente zusammengestellt, damit die Leute auch gewappnet sind für den Anruf und sich da vorher ein bisschen informieren können. Und daher die Einladung, dieses Instrument der Demokratie zu nutzen und Anrufe im Bundestag zu tätigen und mit den Abgeordneten zu sprechen. Das Besondere ist, dass man da auch noch Sprachnachrichten abspielen kann von Personen aus Pakistan, die wir eben gebeten haben, uns einmal Nachrichten zu schicken, was sie gerne denn den Abgeordneten mitteilen könnten, wenn sie eben direkt mit denen sprechen könnten. Und auch da die Einladung, das zu tun und diese Nachrichten eben zu übermitteln. Die Website heißt kabulcalls.de, kabul-calls.de.
Das sagt Eva Bayer von der Luftbrücke Kabul und deren Webseite haben wir auch auf unserer, auf rdl.de verlinkt, unter dem Beitrag zur Telefonkampagne für AfghanInnen. Unter dem Motto Feminizide stoppen, die Frauenrevolution in Rojava verteidigen, fand am Samstag, den 31. Januar, eine Kundgebung mit anschließender Demonstration in Freiburg statt. In der heutigen demokratischen Selbstverwaltung in der Region Nord- und Ostsyrien haben Frauen beim gesamtgesellschaftlichen Neuaufbau von Anfang an eine Vorreiterrolle gespielt. Die Rechte der Frauen wurden in das Zentrum des Aufbaus einer freieren Gesellschaft und eines friedlichen Zusammenlebens gestellt. Hört hier einen Ausschnitt aus unserem Mitschnitt der Kundgebung. Die Rednerinnen riefen zu Solidarität und Unterstützung dieses demokratischen Rätesystems in Syrien in der aktuell instabilen Situation auf.
Liebe Passanten und liebe Passantinnen, liebe solidarische Menschen, wir stehen heute hier, weil in Rojava wieder Bomben fallen, weil Menschen aus ihren Häusern vertrieben werden, weil zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasserversorgung gezielt angegriffen wird. Und während das passiert, schaut ein Großteil der Welt weg. Rojava ist nicht irgendein Gebiet auf der Landkarte. Rojava ist ein gesellschaftliches Projekt. Ein Projekt, das auf Demokratie, auf Gleichberechtigung der Geschlechter, auf ökologische Verantwortung und auf das friedliche Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen setzt. Gerade deshalb ist Rojava ein Angriffsziel. Nicht, weil es eine Gefahr darstellt, sondern weil es zeigt, dass eine andere Form von Zusammenleben möglich ist. Die Leidtragenden dieses Krieges sind nicht Militärs oder Politiker. Es sind Familien, es sind Kinder, es sind Menschen, die einfach in Frieden leben wollen. Wir sagen, das ist kein regionaler Konflikt. Das ist eine Frage von Menschenrechten, eine Frage von internationaler Verantwortung und eine Frage davon, auf welcher Seite wir stehen. Deshalb stellen wir heute klare Forderungen. Wir fordern den sofortigen Stopp aller militärischen Angriffe auf Rojava. Wir fordern den Schutz der Zivilbevölkerung und die Einhaltung des Völkerrechts. Wir fordern ungehinderte humanitäre Hilfe für die betroffenen Gebiete. Und wir fordern ein Ende der politischen und militärischen Unterstützung für diejenigen, die diesen Krieg führen. Schweigen macht mitschuldig. Wechsel macht mitschuldig. Neutralität gegenüber Unrecht gibt es nicht. Unsere Solidarität ist stärker als ihre Gewalt. Unsere Stimmen sind lauter als ihre Bomben. Und unsere Haltung ist klar. Rojava darf nicht alleine gelassen werden. Rojava muss geschützt werden. Rojava verdient Frieden. Lasst uns das heute und überall deutlich machen. Auf der Straße, in unseren Städten, in unseren Netzwerken und in unserem Alltag. Denn Solidarität ist keine Parole. Solidarität ist eine Verpflichtung. Rojava lebt und wir stehen an seiner Seite. Wir sind heute hier, weil Schweigen keine Option ist. Deshalb rufen wir alle zusammen, es lebe Rojava, es lebe!
Rojava!
Es lebe!
Rojava!
Den ausführlichen Mitschnitt könnt ihr auf rdl.de nachhören. Und wir kommen nochmal zurück zur Freiburger Kommunalpolitik. Bei der Sitzung des Gemeinderats am morgigen Dienstag wird es im Rahmen des Themas Beteiligungsbericht auch um die Lage der Freiburger Bäder gehen.
In dem am Dienstag, 3.2. im Freiburger Rat zur Kenntnisnahme Beschlussfassung anstehenden Beteiligungsbericht machte der kaufmännische Geschäftsführer Michael Müller unter anderem im Hauptausschuss folgende Aussagen zu den Bädern. Zunächst zur Gesamtbewirtschaftung der Bäder im Auftrag der Stadtwerke Holding, die nach Bewirtschaftungsvertrag als öffentliche Aufgabe der FSB die Kosten auszugleichen hat.
In diesen pogromartigen Zuständen womöglich noch einen Anti-Imperialismus erkennen, wo die Leute sich dort selbst behaupten wollen. Die machen also beide Augen zu vor dem, was da wirklich passiert an Barbarisierung. Und die anderen, sagen, ja, dann soll doch, wenn gar nichts anders geht, der Westen irgendwie draufhauen, obwohl das soeben im Irak gescheitert ist. Es ist in Jugoslawien gescheitert, es ist in Afghanistan gescheitert, es wird im Iran noch viel schlimmer scheitern. Also das ist keine Alternative und die Linke steckt sozusagen im Dilemma dieser bürgerlichen Welt mit drin, dieser kapitalistischen Welt, weil sie keine neue Perspektive einer Kapitalismuskritik, eines anderen Sozialismus jenseits dieser vergangenen staatsbürokratischen Strukturen hervorgebracht hat und sozusagen selber in der Vergangenheit lebt.
Ja, kurz, wir. Und jetzt anschließend an Veranstaltungshinweis, und zwar am 16.02.2016, am 16. Februar im BZ-Haus wird ein Podiumdiskussion stattfinden und das Thema ist Tschetschenien, die Situation in der Krisenregion und mögliche Friedensperspektiven. Ich wiederhole, am 16.02.2016 im BZ-Haus.
Dann aber auch zum im Wettbewerb stehenden Wirtschaftsbetrieb Keidel-Therme, deren potenzielle Defizite unter anderem aus den Gesamterlösen des Gesamtverbundes FSB zu decken wären.
Kommen wir zur Keidel-Therme. Wir haben stabile Besucherzahlen, der Aufwärtstrend hält an. 2024 hatten wir schon 450.000 Gäste, 225, jetzt sogar rund 460.000. Wir arbeiten auch kontinuierlich an der Erlössituation von 7,1 Millionen im Jahr 2023 über 8,4 im Jahr 2024 sind wir mittlerweile bei, sage und schreibe, 8,9 Millionen Erlöse, also nochmal eine Steigerung um eine halbe Million. Dafür sind nicht nur die Gastzahlen relevant, sondern vor allem ein vielfältiges Angebot über Saunalandschaft und Gesundheitsangebote, die unsere Gäste in Anspruch nehmen können und dafür natürlich auch Erlöse bringen. Das tolle Angebot kostet aber auch Geld. Gestiegene Personalkosten aufgrund von tariflichen Anhebungen sind zum einen dafür relevant, aber zum anderen macht uns natürlich die Energie auch zu schaffen, weil Therme heißt auch immer, es ist ein energieintensiver Betrieb, insbesondere bei den Gaskosten. Dazu zwei Botschaften. Die Kosten sind aktuell immer noch mehr als doppelt so hoch als im Jahr 2022. Positiv ist aber, dass die Kosten rückläufig sind. In 2025 werden wir voraussichtlich mit 1,2 Millionen Euro rund 200.000 Euro besser abschließen als letztes Jahr noch, was die Gaskosten angeht. Ursächlich sind dafür vielfältige Maßnahmen auch zum Energiesparen. Wir haben beispielsweise die Wasserdurchmischung zwischen den Becken durch Höhenangleichung an den Beckenrändern minimiert und dadurch die Heizlast insgesamt reduziert. Im Verbund mit anderen Maßnahmen konnte so der Gasverbrauch um eine halbe Million Kilowattstunden reduziert werden. 2026 wollen wir weiter Energie sparen, zum Beispiel durch den Austausch von Beckenwasserpumpen, durch umfassende Beckenabdeckungen und durch neue Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung. Im Sinne eines ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Betriebs verfolgen wir auch weiterhin das Ziel der schwarzen Null, kommen ihm stetig näher und ist auch gut so, denn man kann nicht oft genug daran erinnern, die Keideltherme ist ein anderes Angebot wie die Regiobäder, die zur öffentlichen Grundversorgung zählen. Mit der Keideltherme sind wir ein am Markt tätiger Wirtschaftsbetrieb, der in Konkurrenz zu anderen Angeboten steht.
Wird im Kampf um die schwarze Null, also im Fall eines Minuses, wie auch bei der Parkhäuserbewirtschaftung 2024 wegen der Bahnhofsgarage, die wesentlich von Mieterinnenerlösen geprägten Gesamterlöse der FSB herangezogen. Ob die geplante technologieoffene Ausschreibung der Wärmeversorgung der Stadtwerke Holding dauerhaft etwas bringen wird, ist angesichts der Monopolstellung der Badenova im Fernwärmemarkt dann auch eher fraglich. Hören wir dazu Frau Schonhardt von der Stadtwerke Holding.
Wir sind gerade in der Erstellung und Umsetzung eines Wärmekonzeptes. Wir werden für unsere Hallenbäder eine technologieoffene Ausschreibung für die Wärmelieferung ab 01.01.2027 machen. Da sind wir mal gespannt, was wir angeboten kriegen. Wir arbeiten die PV-Strategie über alle Bäder und wir werden natürlich ein Augenmerk darauf legen, dass wir nachhaltige Werkstoffe bei der Instandsetzung auswählen, war unter anderem auch Gegenstand bei dem Bundesförderantrag SKS.
Inwieweit diese geplante technologieoffene Ausschreibung auch als Lösung für weitere Projekte wie der Eishalle zum Beispiel, wo statt eines Wärmetauschers und Wärmepumpen laut Stadt zusammen mit Photovoltaik so eine Ausschreibung erfolgreich sein könnte, nachdem der kommende Fernwärmemonopolist schon für einen neuen Stadtteil wie Dietenbach trotz drei Viertel Fossilbrennstoff bis 2035 dort mit Anschlusszwang zum Zuge kam. Diese kritischen Nachfragen bei der Gemeinderatssitzung sind da wohl nicht so sicher, eher vielleicht doch eher unwahrscheinlich. Nötig wären sie allemal.
Wie kommt Moskau zu seinen Soldaten? Darüber berichtet im Folgenden die russische Aktivistin Katja. Radio Dreieckland kann ihre Angaben nicht im Einzelnen nachprüfen, aber Katja wirkte auf uns glaubwürdig und gab auch Oppositionsmedien als Quellen an.
Könntest du dich bitte vorstellen?
Hallo, ich heiße Katja und bin in Sibirien geboren, aber habe lange in Moskau gelebt und dort sich viel ehrenamtlich engagiert. Dann haben sich die Zeiten geändert und jetzt engagiere ich mich ehrenamtlich in Deutschland, auch für geflüchtete Menschen. Ich orientiere mich jeden Tag an den Prinzipien des Humanismus. Deshalb habe ich beschlossen, ein wenig über die Situation in Russland aus dieser Perspektive zu vermitteln.
Wann hast du angefangen, dich in Russland aktiv zu engagieren?
Die 2010er Jahre bezeichnen wir heute als vegetarische Jahre für Russland. Das heißt, es gab mehr Freiheit und die Regierung mischte sich kaum ins private Leben ein. Trotzdem war die russische Bevölkerung sehr stark entpolitisiert. Die meisten Leute meinten, die da oben an der Macht wissen es besser. Daher war die Szene von Aktivisten nicht sehr groß und die meisten kannten einander. Wenn man zum Beispiel Blut gespendet hat oder in einem Park Müll gesammelt, hat man dort Leute getroffen, mit denen man Bäume gepflanzt oder gegen eine Mülldeponie in einem Naturschutzgebiet protestiert hat. Doch diese Aktionen allein lösten die Probleme nicht grundlegend. Deshalb wurden einige AktivistInnen politisch aktive und setzen sich für die Nominierung unabhängiger Kandidaten für die Kommunalverwaltung ein, zum Beispiel. Auch ich habe mich in Wahlkämpfen engagiert und ein paar Mal habe Maxim Katz da getroffen.
Maxim Katz ist ein russischer Oppositionspolitiker und Stadtplanungsaktivist. Er ist bekannt für seine Arbeit als Wahlkampfstratege der Opposition und war als Wahlkampfchef unter anderem für Nawalnys Kampagne 2013 sowie für andere oppositionelle Kandidatinnen tätig. Durch seinen erfolgreichen Wahlkampf gewann er 2011 selbst einen Sitz in der Moskauer Stadtverordnetenversammlung und war von 2012 bis 2016 Abgeordneter für einen Moskauer Bezirk. Jetzt im Exil ist er für seine andere Tätigkeit berühmt. Bereits 2008 gründete er einen YouTube-Kanal mit einer eigenen täglichen politischen Sendung. Sein YouTube-Kanal hat aktuell fast 2,5 Millionen Abonnenten und mehr als 1 Milliarde Aufrufe.
Ich halte Max für einen sehr guten Experten in Staatsplanung, aber in Politik auch. Hinter ihm steht ein hochkompetentes Team, das unter anderem die Fakten überprüft. Viele AbonnentInnen haben Max-Projekte bereits in der Vergangenheit unterstützt. Manche pflegen weiterhin Kontakte, besonders im Exil. Für Menschen, die jetzt überall auf der Welt verstreut sind, ist die Unterstützung von Gleichgesinnten wichtig und meistens sich sogar kann treffen in Immigration. Heute will ich euch über die Inhalte von einem Beitrag von Max berichten, den ich für besonders wichtig halte. Anfang Dezember berichtete Max über Menschenhandel in der russischen Armee.
Soweit ich weiß, versucht Maxim Katz in seinen Sendungen, die Mythen über die Unsichtbarkeit der russischen Armee und die angebliche Fähigkeit der russischen Regierung, ihre Ziele immer zu erreichen, zu widerlegen.
Ja, wie wir heute wissen, dauert der Krieg nur schon 1429 Tage, so fast 4 Jahre. Und nicht wie geplant, Blitzkrieg Kiew in 3 Tagen. Für so lange Krieg war Russland nicht vorbereitet. Vor meiner Ausreise im März 2022 habe ich in Sibirien mit eigenen Augen zügevolle Soldaten gesehen. Die russische Regierung versuchte das vor den Bewohnern Zentralrusslands zu vertuschen. Deshalb zogen sie Menschen aus dem asiatischen Teil Russlands zum Militärdienst ein. Der asiatische Teil umfasst zwar 80% des Staatsgebiets, aber nur 1/3 der Bevölkerung. Aber das ist auch nicht wenig, etwa 40 Millionen.
Leider handelt es sich bei einem großen Teil derjenigen, die in den Krieg geschickt wurden, um Angehörige der indigenen Völker Sibiriens, wie Buryaten oder Jakuten und andere. Die Zahl der Todesopfer in diesen Völkern ist enorm. Und das ist noch ein weiteres Verbrechen des imperialistischen Russlands.
Ja, aber es reicht nicht. Deswegen wirbt die Armee-Söldner heute überall mit absurd hohen Geldsummen an. Außerdem wurde das Gesetz geändert. Nun kann fast jeder einen Armeevertrag unterzeichnen. Das Verfahren wurde so weit wie möglich vereinfacht. Alters- oder Gesundheits- und Haftbeschränkungen wurden aufgehoben. Auch für Personen mit bestehenden Krediten wurden attraktive Konditionen geschaffen. Sogar im offiziellen Statistik man kann sehen, wie hoch die Schulde der einzelnen Männer ist. So zum Beispiel Leute nehmen die Krediten und Mikrokrediten und dann diese Schulde steigen und noch mehr steigen. Menschen mit Schulden, mit Behinderungen und Arbeitslose werden also zunächst getäuscht und manchmal unter Alkohol oder Drogen gesetzt. Anschließend wird ihnen ein Kontrakt vorgelegt, dass sie nicht an der Front kämpfen müssen, aber danach werden sie an die Front geschickt. Und nach dem Unterschrift gibt es keine Zurück mehr. So, Fakt ist, dass in Russland ist ein Empfehlungsprogramm, das man Freundewerben nennt, mittlerweile legal. Das heißt, wer jemanden zum Militär vermittelt, erhält eine Prämie. Natürlich hat dies zur Entstehung professioneller Headtrader und unglaublich kreativer Werbung geführt. Zum Beispiel Trumps Gesicht und Text: Beeil dich und verdiene Geld, bevor die Frieden geschlossen ist. Oder sei nicht dumm, verdient schnell und sicher Geld im Hinterland, so nicht in der vorderstehenden Linie. Und sogenannte Anwerbe verkaufen Menschen mit dem Einverständnis lokaler Behörden an das Verteidigungsministerium. Und dies ist gängige Praxis und verstößt nicht gegen das russische Recht. Selbst im offiziellen russischen Fernsehen kann man es sogar sehen, wo es als lokale Exzesse diskutiert wird. Sie zeigen Geschichten darüber, wie Menschen auch im betrunkenen Zustand durch Täuschung von Anwerbe zum Wehrdienst gezwungen werden. Und auf einem Gerichtsportal klagen sogenannte Anwerbe, weil sie ihre Provision nicht erhalten haben. In letzter Zeit sind vermehrt Videos aufgetaucht, in denen über 60-jährige Soldaten zu sehen sind. Gelegentlich tauchen auch Videos auf, wie Rekruten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zeigen oder so psychisch oder physisch krank, dass sie keinenfalls zum Militärdienst angezogen werden sollten. Russische Militärangehörigen filmen häufig Beschwerden auch an den Präsidenten gerichtet, in denen sie Schläge und Folter und Erpressung sowie die Benutzung als Kanonenfutter schildern.
Ja, man fragt sich wahrscheinlich selbst unter Drogen und Alkohol, wieso machen sie das überhaupt? Wieso sagen sie trotzdem ja, diese Menschen, aber dann werden solche Summen vorgeschlagen, die in armen Dörfern Russlands einfach ein enormes Vermögen darstellen. Und das Geld kommt dann nicht nur an den Soldaten, sondern auch ihren Familien werden im Falle ihres sehr wahrscheinlichen, übrigens, Todes immense Summen versprochen. Die meisten diesen untauglichen, ungeschulten Soldaten sterben innerhalb weniger Tage.
Ja, das russische Fernsehen berichtete sogar zu Hauptsendezeit auch über Frauen, sogenannte schwarze Witwen. Einige dieser Frauen heiraten Söldner, um Hinterbleibenden Leistungen zu erhalten. So, das kann 1 bis 5 Millionen Rubel zum Beispiel
was
sein.
Was ist das in Euro?
10.000 bis 15.000 Euro. Und für Russland, das ist groß.
Ja, für einen gestorbenen,
ja, für einen gestorbenen
Sohn oder Mann.
Oder ja, Angehörige. Und solche Frauen zum Beispiel geben sogar in ihren Dating-Profilen ausdrücklich an, einen Söldner kennenlernen zu wollen. Ein Fall war besonders krass. Eine Frau heiratete nacheinander 3 Söldner und als alle starben, erhielt sie eine posthume Zahlung. Auch kriminelle Machenschaften werden untersucht, etwa die Zusammenarbeit zwischen diesen Frauen und den Kommandeuren der Militäreinheit, in der der Ehemann dient. Dabei schickt der Kommandeur den Ehemann wissentlich auf eine tödliche Mission, woraufhin die Ehefrau ihm einen Teil der posthumen Zahlung aushändigt. Ja, der hohe Bedarf an Truppenauffüllung ist auf die enormen Verluste zurückzuführen. Mediasona, eine weitere unabhängige Medienquelle, befasst sich derzeit mit diesem Thema. Mediasona führt in Zusammenarbeit mit BBC und einem Team von Freiwilligen eine namentliche Liste der im Krieg gefallenen russischen Militärangehörigen. Diese Liste wird aus verifizierten öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt, darunter Social-Media-Beiträge von Angehörigen, lokale Nachrichtenberichte und offizielle Mitteilungen regionaler Behörden und auf jeden Fall der Friedhöfe auch. Die Liste ist nicht vollständig, da nicht jeder Todesfall an der Front öffentlich gemacht wird. Aber Stand 16. Januar liegt die Zahl der Toten bei 163.000. Das russische Verteidigungsministerium gibt die Zahl der Todesopfer hingegen mit 5.000 an. Naja.
Ja, mit einer solchen Armee kommt man nicht weit. Aus meiner Sicht zeigt das aber auch den unglaublichen Zynismus, der sowohl von der russischen Regierung, aber leider auch von der Bevölkerung ausgeht. Für mich hängt das mit der politischen Trägheit der Mehrheit zusammen, über die Sie am Anfang sprachen.
Ja, dieser Zynismus ist bekannt, aber all das zeigt, dass die Bevölkerung der Propaganda vom sogenannten Verteidigungsfall gegen die Ukraine nicht glaubt. Unabhängig davon, wie sehr die Regierung überzeugen will, dass der russische-ukrainische Krieg gleich ist wie der große Vaterländische Krieg, so wird in Russland der Zweite Weltkrieg bezeichnet. Was sich hier zeigt, ist kein Verteidigungskrieg, sondern ein System, das Menschen verschleißt, weil es ihnen nicht mehr erklären kann.
Vielen Dank, Katja, für deinen Beitrag. Danke, dass du gekommen bist.
Danke. Und ich nutze die Materialien aus den unabhängigen russischen Medien, so zum Beispiel Mediasona, Wörstka und YouTube-Kanal von Maxim Katz.
Und YouTube-Kanal von Maxim Katz können Sie unter folgender Adresse finden. youtube.com/@max
unterstreichen, Katz mit TC.
Und klar, Videos werden auf Russisch, Ton wird auf Russisch sein, aber da gibt es Subtitel und ihr könnt auf Englisch lesen. Die ganzen Inhalte werden da auf Englisch dargestellt.
Soweit die russische Aktivistin Katja zu den Rekrutierungsstrategien der russischen Regierung für Soldaten. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 2. Februar 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.